Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen zur Sendung aus der jüdischen Welt. Heute war der erste Tag des jüdischen Wochenfestes Shavuot. Der biblischen Erzählung nach hat Gott den Israeliten an diesem Tag die 10 Gebote gegeben. Davor waren sie quasi gesetzlos. Warum heutzutage zu diesem Fest vor allem milchige Speisen gegessen werden, erklärt der Zürcher Religionswissenschaftler Noam Hertig.
Bevor die Israeliten die Tora am Berg Sinai erhielten, wussten sie gemäß der Tradition noch nicht, was ist koscher, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt zu essen. Erst als sie die Tora bekamen, erhielten sie diese Gesetze.
Davor geht es noch um die zornige Prophetenmentalität des Autors Eretz Meyerans. Seien Sie gespannt. Der israelische Literaturwissenschaftler, Dramatiker und Schriftsteller Eretz Meyerans zeigt in seinen Texten die schlechte Verfassung der Welt und ihre Absurdität. Stefanie Oswald hat mit dem Autoren gesprochen und sein neues Buch gelesen, dessen Titel so klingt, als sei er passend zur Corona-Krise ausgewählt worden. Das Leben an sich ist das geringste aller Übel.
Wer dieser Tage ein neues Buch veröffentlicht, hat erst einmal Pech gehabt. Zwar sind die Buchhandlungen geöffnet, doch vieles, was üblicherweise eine Buchveröffentlichung begleitet, fällt derzeit flach. Keine Premiere, keine öffentlichen Lesungen, kein persönlicher Kontakt mit dem Publikum.
Das ist eine ganz verwirrende Zeit für einen Autor,
sagt Eretz Meyerans. Für seine erste Veröffentlichung auf Deutsch hätte er sich günstigere Umstände erhofft. Seit 6 Jahren lebt er in Berlin, finanziert seinen Lebensunterhalt als Medienberater für israelische Verlage und Autoren. Dabei ist er eigentlich selbst seit vielen Jahren als Schriftsteller und Dramatiker unterwegs und hofft, sich mit dem neuen Buch gewissermaßen zu befreien und der eigenen Kreativität mehr Raum zu geben.
Das Leben an sich ist wichtig. Essen, Schlafen, ein Dach über Kopf. Aber was ist Leben ohne Inspiration? Ich habe diese zornige Profitmentalität und es ist schwer, es ist ein Grund für viele Sorgen in meinem Leben.
Die zornige Prophetenmentalität merkt man dem schmalen Mann mit den schwarzen halblangen Locken, dem Dreitagebart und dem jungenhaften Lachen zunächst gar nicht an. Aber in seinem Buch »Das Leben an sich ist das geringste aller Übel« wimmelt es nur so von moralischen, geradezu archaischen Bilderwelten. So beginnt der Band mit einer marxistisch inspirierten Vision über Robin Hood, der als Nachbar der Erzengel Gabriel, Raphael und Uriel auf einem Wolkenfetzen sitzt, Bücher über die Theorie des Poststrukturalismus liest und nebenbei die Welt zum Besseren verändert.
Robin Hood stieg herab und beschenkte die Manager mit Gewissen. Er erfüllte sie mit Mitleid und versetzte ihre Seele wie aus Zauber in Verzückung. Unmittelbar nach Robins Rückkehr zur Welt begannen viele Menschen ernsthaft über ihr Verhalten nachzudenken. Diese Veränderung vollzog sich so schnell, dass bereits am folgenden Tag mehrere Firmen zusammenbrachen und ganze Konzerne Konkurs anmeldeten. Jetzt waren die Reichen wirklich reich. Sie freuten sich über ihr Los, versammelten sich in den Stadtzentren, atmeten durch und begannen, alles von Neuem aufzubauen.
Es ist die Lakonie, mit der Eretz Meyerans erzählt, die komisch und verstörend zugleich wirkt. Die Unmittelbarkeit, mit der sich in seinen Texten teils unerhörte, absurde, märchenhafte, aber auch albtraumhafte Dinge ereignen. Wie in der Kurzgeschichte »Das Glück ist relativ«. Darin geht es um eine depressive Frau namens Ronit, die an einem Workshop teilnimmt, bei dem sie durch allerhand willkürlich zugefügte Grausamkeiten und Erniedrigungen die Relativität von Glück erkennen soll. Im Verlauf des Workshops wird Ronit nicht nur gezwungen, vergammelte Lebensmittel zu essen, auch wird sie von anderen Workshop-Teilnehmern in einer zuvor selbst ausgegrabenen Grube begraben.
Wie sie so langsam begraben wurde und Sand in ihre Kehle drang, fühlte sie zum ersten Mal in ihrem Leben, dass sie unbedingt atmen, unbedingt leben will. Sie stöhnte, versuchte zu entkommen.
Der deutschen Leserin mag hier die Assoziation zu Erschießungskommandos der SS während des Zweiten Weltkriegs aufscheinen. Eretz Meyerans aber versichert, beim Schreiben dieser Episode an seine Militärzeit in Israel gedacht zu haben. Ihn ärgert es, als israelischer Autor immer wieder auf die Themenfelder Holocaust und arabisch-israelischer Konflikt reduziert zu werden.
Ich mag dieses Thema nicht. Menschen in Deutschland haben Erwartungen, dass ich über dieses Thema spreche. Aber ich weigere mich, weil ich denke, eine Person ist mehr als sein eigenes Geschlecht oder Herkunft oder Rasse. Sondern auch gibt es viele innere Welt und eine psychologische Sachen. Das ist meine Leidenschaft, deswegen schreibe ich.
Und so kommen in seinen Texten Jugendliche mit dissoziativen Identitätsstörungen vor, Menschen, die in extremen Situationen ihre körperlichen und seelischen Grenzen austesten, Kinder, die Schulausflüge nach Tschernobyl unternehmen.
Die Vorbereitungen, um den Reaktor zu besuchen, waren mühsam. Wir wurden umfangreich medizinisch untersucht. Unsere Eltern hatten Angst, aber die Schule erzählte ihnen, dass die Strahlung im Reaktor geringer war als die eines Röntgenstrahls. Moshiko und ich ließen 6 Röntgenaufnahmen von uns machen, um immun zu werden und auf Nummer sicher zu gehen.
Seine innere Welt, sagt Eres Meyerans, sei seit seiner Jugend stark von deutscher Kultur beeinflusst. Meyerans, der väterlicherseits polnisch-russische Wurzeln und mütterlicherseits arabisch-sephardische Wurzeln hat, wurde in den Techno-Clubs von Tel Aviv ein großer Fan der neuen deutschen Welle. Zugleich zogen ihn beim Studium der Philosophie und Komparatistik an der Tel Aviver Bar-Ilan-Universität die Werke der deutschen Romantiker E.T.A. Hoffmann, Ludwig Tieck und Heinrich von Kleist in den Bann. Die erste Reise nach Berlin beschreibt er als regelrechte Offenbarung, klimatisch und intellektuell.
2006, ich habe als Tourist gekommen. Dann, es war wie eine religiöse Erfahrung eigentlich. In Deutschland, ich habe das Gefühl, wie eine Pflanze wurde gegossen.
Meyerans kam im August nach Deutschland. Aus Tel Aviv, dessen Sommer ihm mit 80%iger Luftfeuchtigkeit und 40 Grad im Schatten zu schaffen machen. In einen Berliner Sommer mit kühler Brise.
War ich in der Jüdischen Museum. Dann sah ich Mendelssohn, Freud, Einstein. Und ich dachte, vielleicht die Verbindung zwischen jüdischer Mentalität und deutscher Atmosphäre ist gut für die ganze Menschheit. In Wissenschaft, in Kunst, in Literatur, in Medizin. Denn ich wollte nochmal herstellen die jüdische Renaissance des 19. Jahrhunderts.
Wenn Eres Meyerans von der jüdischen Renaissance im 19. Jahrhundert spricht, beginnen seine Augen zu leuchten. Natürlich weiß er, wie fragil das deutsch-jüdische Verhältnis ist, wie sehr jüdische Menschen hierzulande von Antisemitismus bedroht sind. Aber die Liebe zur deutschen Kultur will er sich nicht nehmen lassen. Seit 2006 ist er alle 2 Jahre hierher gereist. Zeitweilig hatte er ein Künstlerstipendium. Mittlerweile ist er EU-Bürger und lebt seit 2014 dauerhaft hier.
Ich musste in Deutschland bleiben, weil die Leidenschaft mit der Sprache und der Kultur ist so groß. Ich bin nach Deutschland gekommen, nicht weil es cool ist oder weil es günstiger hier zu leben, sondern ich habe große Liebe mit der Kultur.
Wie es künstlerisch mit ihm weitergeht? Eres Meyerans ist zuversichtlich. Demnächst wird im österreichischen Verlag Eva Bieler sein Drama Kletterpflanzen erscheinen, ein Stück über 2 Patienten im Wachkoma, die verflucht wurden. Wer Freude am Grotesken hat, an kühnen Einfällen und schwarzem Humor, darf sich schon darauf freuen.
Jetzt ist erstmalig eine Sammlung von Eretz Meyerans Texten auf Deutsch erschienen, 7 Kurzgeschichten und eine Novelle. Das Leben an sich ist das geringste aller Übel, im Aphorisma Verlag erschienen, verspricht es im Klappentext, Zitat, Geschichten zwischen trauriger Schwere und schwarzem Humor. 116 Seiten im Hardcover, kosten glatte 15 Euro. Ungefähr 50 Tage nach Pessach, dem Fest zum Auszug aus Ägypten, wird das jüdische Erntedankfest Shavuot gefeiert. Dieses sogenannte Wallfahrtsfest hat landwirtschaftliche und spirituelle Ursprünge. Heutzutage werden zu Shavuot meist milchige Speisen wie Käse und Eis, Käsekuchen und Joghurt gegessen. David Vogel erklärt Ihnen in einer Wiederholung aus unserem Programm, warum das so ist.
Im streng koscheren Supermarkt Kosher City im jüdischen Viertel der Stadt Zürich herrscht große Betriebsamkeit. Wenige Tage vor Beginn des Schavuot-Fests werden die wichtigsten Einkäufe für den kommenden Feiertag getätigt. Mittendrin der 70-jährige streng orthodoxe Jude Uschi Bolak mit langem weißem Bart und einer schwarzen Kippa auf dem Kopf. Er beliefert den Supermarkt mit seinen Produkten, koscherer Käse und koschere Schweizer Schokolade. Leicht amüsiert beobachtet er die hektischen Szenen im Supermarkt, denn die streng gläubigen Jüdinnen, die an der Kasse anstehen, haben ein kleines, nicht alltägliches Problem. Sie müssen für Schavuot eine Festmahlzeit auf den Tisch zaubern, aber nicht wie üblich mit Fleisch, sondern mit Milchspeisen.
Fast jede Hausfrau, jüdische Hausfrau, ist es für sie wirklich eine Herausforderung. Sie sucht die tollsten Rezepte, die sie für diesen Quarkkuchen und andere Milchspeisen, dass sie das herstellen kann. Und man tauscht sich Rezepte aus und das ist ein sehr großes Gesprächsthema.
Fleischspeisen haben im Judentum einen hohen Stellenwert. Das hat nicht nur kulturell mit dem Nahen Osten zu tun, sondern es hat auch religiöse Gründe. Zu Zeiten des Tempels in Jerusalem wurden dort Tiere geopfert, deren Fleisch man später feierlich verzehrte. Für die meisten jüdischen Gelehrten ist es geradezu eine Pflicht, an den Feiertagen Fleisch zu essen und Wein zu trinken. Fleisch ist teurer und nicht alltäglich und somit prädestiniert für ein Festessen, sagt auch der orthodoxe Jude Uschi Bolak.
In meinem Umfeld, vor allem bei Männern, Fleisch hat schon stark den Vorrang vor einem milchigen Essen. Gemischt können wir nicht, wir können keine Rahmschnitzel essen. Aber vor allem zu Talmud-Zeiten hat es geheißen, zu einem Festessen gehört Fleisch und Wein.
Schavuot ist die Ausnahme. Der mystische Hintergrund dieser Tradition liegt für die Gelehrten im Dunkeln. Es gibt Dutzende Erklärungsversuche. Der am häufigsten bemühte hat mit dem erst kürzlich gefeierten Pessachfest zu tun. An Pessach wurde das israelitische Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreit. Danach wanderte es durch die Wüste in Richtung Heiliges Land. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Juden von den 10 Geboten und geschweige denn von den Mitzvot, den 613 Geh- und Verboten aus dem Talmud, schlicht noch nichts gehört. Die befreiten Juden kannten die komplizierten Speisevorschriften, die sogenannte Kaschrut, gar nicht. Und genau daran erinnert der Brauch, an Schavuot nur Milchspeisen zu essen, erklärt der Zürcher Religionswissenschaftler Noam Hertig.
Bevor die Israeliten die Tora am Berg Sinai erhielten, wussten sie gemäß der Tradition noch nicht, was ist koscher, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt zu essen. Erst als sie die Tora bekamen, erhielten sie diese Gesetze, doch gemäß der Tradition war ihr Geschirr noch nicht koscher und deswegen mussten sie zuerst einmal milchig essen, bevor sie dann lernten, wie sie das Geschirr koscher machen können, damit sie dann trennen zwischen Milch und Fleisch. Denn im Judentum ist es sehr wichtig, zwischen Milch und Fleisch zu trennen, denn es steht dreimal, du sollst das Fleisch vom Kalb nicht in Milch von der Mutter kochen.
Das Judentum ist die einzige Religion auf der Welt, die von den Gläubigen verlangt, beim Kochen zwischen Milch und Fleisch zu trennen. In der Praxis bedeutet das, dass ein koscherer Haushalt zweimal über dasselbe Geschirr verfügt. Zwei Bestecksets, die doppelte Menge an Bratpfannen und so weiter. Über die Religionsgrenzen hinweg bekannt ist vor allem die ostjüdische aschkenasische Küche. Fleisch- oder Fischgerichte wie Tschulen, Kiegel oder gefilte Fisch erfreut auch viele Nichtjuden. Die milchige Küche dagegen ist vor allem eine alltägliche Küche in einem koscher geführten jüdischen Haushalt.
Es gibt einige Rezepte, die explizit milchig gedacht sind. Und natürlich für Schavuot gibt es spezielle Rezepte. Blintzes, das sind Pfannkuchen mit Quark oder Quarkkuchen und Cheesecake, der in Amerika sehr beliebt ist und mittlerweile auch in Europa. Aber auch in der sephardischen, also in der orientalischen jüdischen Küche gibt es verschiedene Rezepte. Käse Sambusak zum Beispiel.
Ursprünglich war Schavuot ein Erntedankfest. Zu Zeiten des Tempels pilgerten die Juden nach Jerusalem und brachten die ersten Früchte der Ernte, die sogenannten Bikurim, den Priestern. Daran erinnert heute die Dekoration in den Synagogen an Schavuot. Alles ist weiß und mit Blumen geschmückt, um an den landwirtschaftlichen Ursprung des Feiertags zu erinnern. Erst später, nach der Zerstörung des Tempels, haben die jüdischen Gelehrten den Feiertag aufgewertet und erklärten, an diesem Tag hat Gott dem jüdischen Volk die 10 Gebote übergeben. Warum dieser Feiertag eine zweite spirituelle Bedeutung erhielt, ist umstritten. Es gibt einige Kommentatoren, die behaupten, Shavuot sei aufgrund der Konkurrenz zum Christentum aufgewertet worden. Religionswissenschaftler Norm Hertig.
Pessach wurde im Christentum zu Ostern. Und am Ostern wurde das Pessach-Narrativ des Auszugs aus Ägyptens, so sagt der Professor Israel Yuval, wurde geändert zu einem neuen Erlösungsnarrativ von Jesus Christus, der eigentlich selber das Pessach-Lamm wurde. Und am 50. Tag nach Ostern kommt Pfingsten. Und da kam gemäß der christlichen Tradition der Heilige Geist hinunter auf die Welt. Und es kann sein, dass das Judentum einen weiteren Grund brauchte als Konkurrenz zum Christentum und dann dieses Datum festgelegt hat als die Ankunft der Tora am Berg Sinai.
Diese Übergabe der 10 Gebote am Berg Sinai lief laut der Überlieferung nicht ganz so perfekt wie gewünscht. Die Tora erzählt, dass sich am 6. Zivan, als Gott die Tora übergeben wollte, das jüdische Volk im Tiefschlaf befand, die Offenbarung verschlief und dass Gott die Israeliten wecken musste. Aus diesem Grund hat sich in den orthodoxen Gemeinden die sogenannte Tikkun-Nacht eingebürgert. Das Versagen soll korrigiert werden, indem die ganze Nacht hindurch besondere Texte gelesen und studiert werden, bis die Sonne wieder aufgeht. Das Volk Israel hat zwar die Offenbarung der 10 Gebote am Berg Sinai verschlafen, aber danach hat es die Tora begierig aufgenommen, wie ein Säugling seine Milch. So besagt es die Tradition.
Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Shabbos, Gut Yontef und ein schönes Wochenende.